Eine Frau bringt ihren Mann vor Gericht und will die Scheidung. Und sie sagt dem Richter, sie habe wirklich alles versucht, was in ihrer Macht steht, um ihren Mann zurückzugewinnen für diese Ehe. Sie habe genörgelt und genörgelt und genörgelt und es hat einfach alles nichts gebracht. Er tut einfach nicht, was er tun sollte und er macht einfach nichts richtig. Nun, der Richter, der Christ war, spielte auf Römer Kapitel 12, 20 an, wo es heißt, dass wir unsere Feinde lieben sollen und unseren Feinden Gutes tun sollen und ihnen damit Kohlen, feurige Kohlen auf ihr Haupt häufen. Und er spielt auf diese Bibelstelle an und sagt, haben Sie denn auch schon feurige Kohlen auf sein Haupt aufgehäuft? Und die Frau sagte, ach, das bringt doch alles nichts. Ich habe brühendes Wasser versucht und das hat auch nichts genutzt. Nun, nicht jeder Fall ist so hoffnungslos, aber wir kennen das in der Welt. Es gibt heute viele Gründe, warum das Menschen die Scheidung einreichen. Und wir kennen viele Begebenheiten, wir lesen auch oder wir hören davon. Sogar Ehepaare, die schon 20 und mehr Jahre verheiratet sind und plötzlich Scheidung, gehen auseinander. Und sie sind heutzutage leider nichts Besonderes. Scheidungen findet man überall bei uns in der Gesellschaft. Es ist sogar etwas Normales, etwas Akzeptiertes. Ja, heute gehen die Leute sogar so weit, dass man schon gar nicht mehr heiratet. Dass man einfach so zusammenlebt. Wir sind eine Kultur der Unmoral. Eine Kultur, vor allem gerade im sexuellen Bereich, ist es enorm, wenn man die Entwicklung betrachtet, der letzten 100 Jahre oder der letzten 50, 60 Jahre, was für ein Erdrutsch stattgefunden hat von Werten, die heutzutage eben eine Ehe, eine lebenslange Treue und solche Dinge absolut verachtet werden in unserer Kultur und eben solche Dinge wie Scheidung gar nichts mehr Besonderes ist. Und viele denken auch, naja, aber unter den Christen, da kommt das doch überhaupt nicht vor, sowas. Da gibt es das gar nicht. Unter Christen ist alles heilig, alles wunderbar, heile Welt. Nein, leider nicht. Ich muss euch enttäuschen, diejenigen, die heute zu Gast sind, zum ersten Mal hier sind, bei uns ist auch keine heile Welt. Wir sind als Christen nämlich genauso Sünder wie die weltlichen Menschen, nur wir sind begnadigte Sünder. Und wir sind auf einem Weg der Heiligung, dass wir immer weniger sündigen. Und immer mehr lernen, nach Gottes Geboten zu handeln, aber wir sind bei weitem nicht perfekt. Und genau das gilt auch für die Gemeinde in Korinth. Die Situation in Korinth war chaotisch, durcheinander und auch sehr, sehr unmoralisch. Und wir werden heute noch sehen, dass die Bibel die Scheidung nicht grundsätzlich einfach verbietet, sondern dass es Ausnahmen gibt, dass es Regulierungen gibt in der Schrift, dass Gott sicherlich die Scheidung hasst, dass die Scheidung keine Sache ist, die Gott erfunden hat und gesagt hat, das möchte ich so, er befürwortet es nicht, aber trotzdem wird die Scheidung reguliert. Und wir werden noch mehr darauf eingehen, was das genau bedeutet, weil Paulus stand nämlich genau vor derselben Herausforderung. Er stand vor dieser Herausforderung, die Korinther schickten ihm Fragen über die verschiedensten Bereiche des Lebens und so auch über das Thema Ehescheidung. Und sie lebten auch in einer äußerst unmoralischen Kultur und mussten lernen, sich von dieser Kultur abzusondern. Aber da waren viele Leute, die bereits in irgendwelchen Ehen steckten aus ihrem vorhergehenden Leben. Sie waren jetzt plötzlich, sie waren zum Glauben gekommen, ihr Ehepartner war ungläubig. Und sie fragten sich natürlich in einer Kultur, in der Scheidung und Wiederheirat, ihr wisst, ihr habt das auch schon gehört, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, der Philosoph und Schreiber Demosthenes hat gesagt, man scheidete, um zu heiraten, man heiratete, um wieder geschieden zu werden. Das war damals ganz normal im ersten Jahrhundert in der griechisch-römischen Kultur. In einer solchen Kultur ist es ganz naheliegend, dass jemand sagt, oh ja klar, Scheidung, logisch. Ich bin aber ein Ungläubiger da will ich ja nichts mehr zu tun haben. Raus, ich will raus. Ich will frei sein für Christus, ihm zu dienen. Und Paulus will sagen, halt, stopp, Moment. Lass uns hier diese Sachen klären. Und so schreibt er diesen Brief. Aber viel mehr, es war nicht nur das Missverständnis der Scheidung. sondern es herrschte generell geistliches Chaos in der Gemeinde von Korinth. Es gab Selbstverherrlichung, es gab Selbstdarstellung über Redekünste, man streitete sich, wer zu welcher Partei gehört. Ihr wisst, es gab Parteiungen, wenn wir Kapitel 1 lesen, es gab Spaltungen. Die einen hielten sich zu Paulus, der der Gemeindegründer war, die anderen hielten sich zu Apollos, weil er ja schließlich der bessere Redner war, so wie einige dachten. Und so gab es hin und her Streitereien und wer jetzt der bessere Philosoph sei. Und falsches Denken, man entfernte sich vom einfachen Evangelium, man importierte das Denken der griechischen Philosophen, vor allem der Stoiker, in das Christentum hinein. Und plötzlich hatte man einen ungesunden Dualismus. Man sagte, ja, was ich mit meinem Körper mache, ist völlig egal, das hat keinen Einfluss auf mein geistliches Leben. Und so kommt es dazu, dass ich sogar zu Prostituierten gehen kann, das macht überhaupt nichts. Das ist wie Essen und Trinken, alles ist erlaubt, wir sind jetzt frei. Ja, diese Freigeister, ja, diese übergeistlichen Leute, die denken, sie sind jetzt schon in ihrem eigenen kleinen Millennium angekommen, sie herrschen jetzt schon, obwohl das erst in der Endzeit geschehen wird. Und so kam es zu Unmoral, zu mangelnder Gemeindezucht. Im Kapitel 5 haben wir das gesehen. Im Kapitel 6 kommt es zu diesem eben, dass einige in der Versammlung in Korinth noch zu den Prostituierten gehen, aber überhaupt kein Problem haben, damit in Unzucht zu leben. Und diese Dinge hört Paulus über mündliche Berichte, aber gleichzeitig bekommt er auch einen Brief nach Ephesus geschickt, wo er gerade war in seinem Dienst. Und da beantwortet er jetzt ab Kapitel 7 ihre Fragen. Ihr seht das, wenn ihr Kapitel 7, Vers 1 anschaut, da heißt es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also erstmal ist er auf die Dinge eingegangen, die er gehört hat generell, weil das war nämlich das Grundproblem, dass sie diese falschen Ideen der griechischen Philosophen angenommen haben, diese ungesunde Trennung zwischen Geist und Materie, das führte dann zu diesem unmoralischen Verhalten und auch zu diesen übergeistlichen Vorstellungen, zum Beispiel der Sexualität, dass sie dann gesagt haben, Sexualität ist etwas Unreines. Ja, und sogar angefangen haben, den Ehepaaren zu sagen, ihr dürft auch nicht mehr, das ist verboten, das ist ungeistlich. Und Paulus sagt, Moment. Das geht nicht, das muss korrigiert werden. Und das ist in Kapitel 7, die Verse 1 bis 9, geht er auf dieses Thema ein. Warum sich die Ehepaare nicht einander entziehen sollen und so weiter. Wir haben das alles betrachtet und dieser Brief wurde ihm zugesandt und er beantwortet hier diese Fragen. Er muss diese asketischen Ideen korrigieren. Und einige Korinther fielen eben ins andere Extrem. Die einen sagen, es ist alles erlaubt und die anderen sagen, nichts ist erlaubt. Jetzt müssen wir uns voll selbst kasteien hier. Und ihr seht schon, es war ein Riesendurcheinander in dieser Gemeinde. Ihr müsst euch das so vorstellen, und das ist das Schwierige mal schon beim Korintherbrief. Wenn wir den Korintherbrief betrachten, haben wir eigentlich nur die Antworten, die Paulus gibt. Ich stelle mir das immer so vor, Paulus ist am Telefon mit den Korinthern, ja? Ja, ja stimmt, genau. Was? Scheidung? Nein! Also hört zu. Versteht ihr? Ihr hört immer nur die Seite von Paulus. Das ist das, was wir hier lesen im Korintherbrief. Aber die Fragen, die hören wir nicht. Ihr habt sicher schon mal jemandem so in so einem Telefongespräch zugehört. Und deshalb müssen wir die Fragen, die die Korinther gestellt haben, sozusagen ein bisschen interpretieren und uns überlegen, okay, was könnte hier die Frage gewesen sein? Und wenn man die Kultur kennt der damaligen Zeit, dann ist es auch nicht so schwer, sich das vorzustellen. Und auch wenn man die Antworten von Paulus sieht, ist es auch relativ einfach, auf die Fragen zu schließen und zu sagen, okay, wahrscheinlich haben sie die und die Frage gestellt. Ist es okay, dass man sich generell enthält, auch selbst wenn man verheiratet ist? Und er sagt, ja, es ist gut für einen Menschen, sich zu enthalten, aber natürlich nicht, wenn man verheiratet ist. Ja, das ist was anderes, das sollt ihr euch nicht enthalten. Und so gibt er Antworten auf diese Fragen. Und das ist ein weiterer Abschnitt, zu dem er jetzt hier kommt, ein weiteres Thema im 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 10 bis 16. Und das ist unser Text für heute Morgen, den wollen wir gemeinsam lesen. Er spricht hier diese verschiedenen Gruppen an und jetzt hat er die Verheirateten schon angesprochen, dann sprach er kurz zu den Unverheirateten und Witwen und jetzt kommt er wieder zu den Verheirateten, aber es geht jetzt ums Thema Scheidung. Vers 10 heißt es, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde. Wenn sie aber auch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse.
Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und diese willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder oder durch den Mann, sagen einige Übersetzungen. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Bis hierher. Und wir finden hier in diesem Text 3 biblische Richtlinien im Umgang mit Ehescheidung. Paulus gibt uns hier 3 Richtlinien. Wir werden heute nur eine anschauen und nächstes Mal die 2 weiteren. Die 3 Richtlinien sind der Grundsatz, die Einschränkung und die Ausnahme. Ihr könnt euch das schon mal aufschreiben, es ist noch nicht auf euren Handout. Wir gucken uns heute nur den Grundsatz an, aber das andere wird dann auch die Einschränkung sein und die Ausnahme. Das erste ist also der Grundsatz. Und der Grundsatz lautet, keine Scheidung zwischen Gläubigen. Okay? Das ist der Grundsatz, Vers 10 und 11. Er sagt hier, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde. Wenn sie aber, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Wie gesagt, durch diese seltsamen stoischen Ideen, durch den Einfluss dieser griechischen Philosophie, konnte es sein, dass es sogar Ehepaare gab, die sich nicht nur entzogen einander, sondern die dann auch noch gesagt haben, komm, wir lassen uns einfach scheiden, wir wollen jetzt geistlich sein, wir wollen nichts mehr mit diesem Körperlichen zu tun haben. Und Paulus sagt, Moment, das geht nicht. Ihr seid verheiratet, ihr könnt nicht scheiden. Das ist der Grundsatz hier. Der Grundsatz ist keine Scheidung zwischen Gläubigen. Und das ist der Grundsatz der Bibel. Und ich möchte das heute festhalten, weil ich persönlich glaube an die Ausnahmeklausel. Ich glaube an die Freiheit des Gläubigen, wenn der Ungläubige scheiden will, wieder zu heiraten. Und ich werde das auch noch darlegen, warum ich das glaube. Ich werde es auch argumentieren. Ich sage das einfach mal so im Vorfeld. Ich glaube an diese Ausnahmen. Es gibt viele Christen und es gibt auch gute Theologen, die das nicht so sehen, die ich auch respektiere. Aber ich möchte damit trotzdem betonen, dass ich damit nicht oder in keinster Weise, und das macht Gott auch nicht, die schreckliche Sünde der Ehescheidung herunterzuspielen und sagen, naja, es gibt ja Ausnahmen und naja, wir können es ein bisschen lockerer nehmen. So soll das nicht verstanden werden. Und Paulus macht das auch deutlich, indem er darüber schreibt und sagt, Scheidung kommt nicht in die Tüte. Das kommt einfach nicht in Frage. Es gibt zwar Ausnahmen zu diesem Grundsatz, aber das sind Ausnahmen. Das ist der äußerste, letzte Notfall. Die Notbremse, okay? Aber das ist nicht etwas, was wir irgendwie anstreben und sagen, oh ja, mein ungläubiger Partner, ja, ich werde dich jetzt mal ein bisschen ärgern und so, dass er dann bald mal die Scheidung einreicht. Das ist überhaupt nicht das Ziel hier. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir als Christen verstehen, wie Gott Scheidung hasst. Malachi 2,16, denn ich hasse die Ehescheidung, sagt Gott. Spricht der Herr, der Gott Israels, dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt. Es gibt hier noch eine andere alternative Übersetzung. Wer seine Frau hasst und sie wegschickt, spricht der Herr Zebaoth, bedeckt sein Gewand mit Gewalt. Aber letztlich ist es dieselbe Aussage. Der Mann hasst seine Frau, schickt sie weg und Gott hasst das auch. Gott verurteilt Scheidung. Das kann man sehen in der gesamten Schrift, in der gesamten Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Und Paulus rezitiert hier die Lehre vom Herrn Jesus. Er sagt, nicht ich gebiete das, sondern der Herr. Jesus selbst hat zu diesem Thema gelehrt. Ja was, nicht nur Jesus, sondern die gesamte Schrift spricht zu diesem Thema. Und deshalb möchte ich das heute auch mit euch tun. Paulus, wiederum am anderen Ende des Telefons, ja, er setzt gewisses Wissen voraus. Er war da in Korinth. Er hat sie 1,5 Jahre unterrichtet. Die wussten Bescheid über diese Dinge. Aber wir vielleicht nicht unbedingt, je nachdem, wo du heute gerade stehst in deiner Kenntnis über die Bibel. Und deshalb möchte ich der erste Punkt A heute ist, was ist Scheidung? Unter diesem großen Punkt Grundsatz, was ist Scheidung? Was ist es überhaupt? Was sagt die Bibel überhaupt dazu als Ganzes? Nun, Paulus verwendet hier in 1. Korinther 7 das Wort chorizo, das bedeutet trennen, aber auch das Wort oder das Verb aphiemi, das heißt entlassen. Ja, also der Mann soll seine Frau nicht entlassen, heißt es. Es geht auch um Scheidung hier in dem Kontext. Dann wird in Vers 27 das Wort lusis verwendet, das ist auch Trennung. Also es geht hier immer wieder um trennen, verlassen, auflösen. In den Evangelien wird das Wort apolluo verwendet. Das kann zwar befreien bedeuten, aber bei einer, im Zusammenhang mit der Ehescheidung, also wenn Jesus davon spricht, dass der Mann nicht von der Frau geschieden wäre, heißt es apolluo, er soll sie nicht auflösen, diesen Bund. Es ist also eine Trennung zweier Ehepartner, ein Entlassen in die Freiheit, in Anführungsstrichen, in die Freiheit, gelöst von diesem Bund, getrennt von diesen Verpflichtungen. Und diese Terminologie macht deutlich, dass der Ehebund nach einer Scheidung eben aufgelöst wird. Der Ehebund ist nicht, viele meinen das, unauflöslich. Ist er nicht. Ja? Weil spätestens beim Tod wird er aufgelöst. Und im Himmel, wissen wir, werden wir nicht mehr heiraten. Das heißt, der Ehebund ist auflösbar. Er ist zwar nicht dafür gedacht, und dazu komme ich noch gleich zu sprechen, aber er ist nicht unauflöslich. Das müssen wir verstehen, grundsätzlich. Gott sieht sie auch nicht länger als verheiratet an, sondern sie sind, auch hier in Vers 11 sagt Paulus, wenn eine Frau geschieden ist, in 1. Korinther 7, Vers 11, bleibe sie agamos, unverheiratet. Das heißt, wenn sie geschieden ist, ist sie unverheiratet. Ja, dann ist sie eben wieder unverheiratet, nicht mehr irgendwie noch gebunden an ihren Mann. Aber wenn das eine illegitime Scheidung war, eine falsche, aus falschen Motiven, dann muss sie sich versöhnen. Wie gesagt, wir kommen noch auf diese Themen zu sprechen. Es ist ein biblisches Konzept, das möchte ich euch nahelegen. Die Scheidung ist ein biblisches Konzept, jetzt müssen wir aufpassen. Die Scheidung ist keine Institution von Gott, wie die Ehe. Gott hat die Ehe gestiftet, nicht die Scheidung. Es ist eine Institution von Menschen. Es ist ein Gesetz, eine Sache, die mit dem Menschen, mit seiner Sünde kam. Und Jesus sagte auch, sie wurde um der Härte unserer Herzen willen eingeführt und toleriert in Matthäus 19. Und Jesus sagt auch, von Anfang an war es nicht so. Das war nicht das Design Gottes. Im Garten Eden sehen wir, Gott erschafft einen Mann und eine Frau. Einen Mann und eine Frau, okay? Nicht zwei Männer oder zwei Frauen oder irgendwie sowas, sondern ein Mann und eine Frau. Und die sind beide leben in einer ehelichen Beziehung. Es war nie Gottes Plan. Aber durch die Sünde hat sich alles verändert. Es gab schwierige Beziehungen, Probleme, Sünde, Unmoral. Und so hat Gott sozusagen die Scheidung nicht befürwortet, aber reguliert und toleriert. Das ist ein Unterschied. Gott sagt nicht, ja, das ist okay, aber er sagt, wenn der Fall eintritt, und das sehen wir im Alten Testament, werden wir gleich anschauen, dann geht auf folgendermaßen vor. Wir sehen, dass Gott aufgrund der Sünde Scheidung toleriert und auch ins Leben hat es zugelassen, dass es ins Leben gerufen wird. So ist es richtig ausgedrückt. Wir sehen das in folgenden Gründen. Zum Beispiel, das ist jetzt ganz interessant, in Jeremia 3,8 lässt sich Gott selber scheiden von seinem Volk Israel. Ihr wisst, das alttestamentliche Israel wurde immer als Braut dargestellt, dass quasi Gott war der Bräutigam und Israel war die Braut und sie sollte ihm die Treue halten. Und als Israel dann angefangen hat, Götzendienst zu treiben, wird es als unzüchtige Frau dargestellt und Gott gibt ihr den Scheidebrief in Jeremia 3, Vers 8. In Esra Kapitel 10 wurden Mischehen aufgelöst. Da kam es zu Massenscheidungen bei den Israeliten, weil die Israeliten nicht mit heidnischen Völkern sich vermischen durften, gab es nur eine Lösung, Scheidung. Tatsächlich von Gott angeordnete Scheidung. Es ist auch ein legaler Prozess. Es wurde vom Gesetz Mose festgehalten in 5. Mose 24. Da wurde ein Zertifikat ausgestellt, ein sogenannter Scheidebrief. Die Pharisäer greifen dieses Thema dann im Gespräch mit Jesus auf. Und der wurde ausgehändigt, diese Person, also der Frau, die man entließ. Im Judentum waren es vornehmlich Männer, die ihre Frauen entließen. Und die Bibel gibt uns hier kein Beispiel von einem solchen Scheidebrief, aber es wurden natürlich bei Ausgrabungen Beispiele gefunden. Da wurde Tag und Monat und Name und Herkunftsort festgehalten, wann die Scheidung stattgefunden hat und dass beide Partner wieder frei waren zu heiraten. Das war Teil dieses Scheidungszertifikats, was ausgestellt wurde. Also nochmal, Gott hat es nie befürwortet, er mag es auch nicht, er hasst es sogar, aber es wurde toleriert und geregelt, reguliert um der Sünde willen. Das müssen wir verstehen. Im Alten Testament gibt es auch eine Entwicklung, die man sehen kann, vom Gesetz Mose hin zu den Propheten, dass für Unzucht, also für Ehebruch, am Anfang die Steinigung, eigentlich die Todesstrafe stand und dann mit der Zeit immer mehr die Ehescheidung auch als mögliche Konsequenz für Unzucht oder Ehebruch gestattet wurde. Das sehen wir beispielsweise eben in Israels Geschichte. Als König David gesündigt hat mit Bathseba, nimmt Gott die Buße des König Davids an und tötet ihn nicht. Also er hätte eigentlich die Todesstrafe verdient. Wir sehen einfach, dass Gott gnädig ist. Später beschreibt Gott seine Beziehung zu Israel, wie gesagt, als Bräutigam, der betrogen wurde. Und er verhängt auch nicht die Todesstrafe, sondern lässt sich von seinem Volk scheiden. Gibt ihr den Scheidebrief in Jeremia 3,8. Und diese Praxis wurde offenbar dann ins Neue Testament hinein übernommen, nämlich zum Beispiel von Josef, der Mann der Maria. Als er festgestellt hatte, dass Maria schwanger war, wollte er sie entlassen, apoluo, scheiden lassen, sich von ihr. Sie waren zwar verlobt, aber in der jüdischen Kultur galt eine Verlobung wie eine Heirat. Also es war so bindend, wie wenn man schon verheiratet wäre. Und deshalb wäre auch eine Scheidung nötig gewesen, um Maria zu entlassen. Maria war natürlich vom Heiligen Geist schwanger und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Gott erklärt ihm die ganze Sache, der Engel erklärt ihm das. Aber wir sehen trotzdem die gängige Praxis. Also sie wurde reguliert und toleriert, aber nicht befürwortet. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, Jesus-Überscheidung. Was sagte Jesus-Überscheidung? Was lehrte er? Weil Paulus beruft sich ja hier im 1. Korintherbrief auf Jesu Lehre. Er sagt, sage nicht ich, sondern der Herr in Vers 10. Denn Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr gebietet das. Also er nimmt Bezug auf das, was Jesus gelehrt hat zu diesem Thema. Und in Matthäus 19 finden wir die berühmte Begebenheit, dass die Pharisäer an Jesus herantreten und ihm die Frage stellen, Matthäus 19 in Vers 3b, also die zweite Hälfte, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Und sie beziehen sich dabei auf 5. Mose 24, Vers 1. Da heißt es, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Also das wurde geregelt im Gesetz. Aber folgende Beobachtungen sind hier wichtig, was die Pharisäer nicht richtig verstanden haben. 5. Mose 24 ist kein Gebot, sondern eben eine Regulierung. Wenn das geschieht, dann so. Nicht tut das. Ja, das ist keine Aufforderung, das ist eine Regulierung. Wenn das geschieht, dann müsst ihr so handeln. Und das Schändliche, was hier genannt wird, das an der Frau gefunden wurde, im Hebräischen wörtlich eine Sache der Nacktheit, wird hier wörtlich gesagt, schließen viele auf Ehebruch, aber das Problem damit ist, wenn das Ehebruch gewesen wäre, dann wäre die Frau gesteinigt worden. Das ist damals die Todesstrafe gewesen, 5. Mose 22,22 steht die Todesstrafe auf Ehebruch. Also muss es irgendwas anderes Schändliches gewesen sein und deshalb handelt es sich in 5. Mose 24 auch eher um eine illegitime Scheidung, also eher aus persönlichen Motiven. Wenn er dann da weiterlässt, seht ihr dann auch, der zweite Mann scheidet sich dann einfach, weil er sie hasst. Und der erste Mann darf sie dann nicht zurücknehmen. Also es sollte einfach verhindert werden, dass ständig eben geschieden und wieder geheiratet wurde unter dem Volk Israel. Reguliert. Nun, ich weiß, es ist ein bisschen viel Information jetzt für euch, aber ich hoffe, ihr kommt noch mit. Ich werde am Schluss dann noch über die Anwendung sprechen. Zur Zeit Jesu, also jetzt kommen wir wieder zurück in unsere Zeit, gab es zwei Schulen von Pharisäern. Da gab es einmal die Hillel und andererseits die Schamai. Und die Hillel, das waren die liberalen Theologen sozusagen. Die haben 5. Mose 24 so ausgelegt, dass dieses etwas Schändliches, eine Sache, irgendwas sein kann. Also selbst wenn meine Frau schlecht kocht, ja, Essen macht, das nicht gut ist, kann ich mich scheiden lassen von ihr. Das war, keine Angst, meine Frau kocht sehr gut. Aber das war die Auslegung der Hillel, okay? Und dann kam die Schamai und die haben gesagt, nein, nur wenn es Ehebruch ist, nur bei einer unmoralischen Angelegenheit. Und Jesus argumentiert hier natürlich in erster Linie gegen die populäre Ansicht, weil die Frage, die ihm gestellt wird, ist eben genau so, aus irgendeinem Grund. Kann ich meine Frau aus irgendeinem Grund entlassen? Und Jesus sagt, nein, Moment, nee, aus keinem Grund, außer wegen Unzucht, sagt er. Und hier sehen wir wieder diese Ausnahmeklausel aus dem Alten Testament. Als Gott Israel den Scheidebrief gab, als die Mischehen geschieden wurden in Esra 10, ja, also diese bestimmten Dinge, unmoralischen Dinge, die nicht geschehen sollten, aus diesem Grund kann geschieden werden und auch wieder geheiratet werden, aber auch nur deshalb. Und deshalb ist das Jesu Antwort hier in Matthäus 19, 8b. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Nun, manche Gelehrte sagen dann hier, ich muss hier schon ein bisschen vorgreifen zum nächsten Mal, das schließt aber Wiederheirat aus. Das heißt, wenn sich ein Partner scheiden lässt von seinem Partner, von einem Ehepartner, wegen Unzucht, dann ist er zwar frei, sich scheiden zu lassen, aber nicht wieder zu heiraten. Das Problem ist nur hier, die Aussage ist grammatisch gekoppelt. Das heißt, ich sage euch, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, das ist ein Und dazwischen hier eigentlich. Die Ausnahme ist dazwischen geklemmt, aber die Verbindung zwischen dem zweiten Satz und eine andere heiratet und dem ersten Satz sich scheiden lässt, ist eine Und. Eine Konjunktion, die beide auf dieselbe Ebene stellt. Das heißt, es ist ein Abwasch. Okay? Entweder scheidest du und heiratest wieder oder nicht. Das wird vorausgesetzt. Und eben auch bei den Scheidungszertifikaten im Alten Testament kann man das auch sehen. Das wird vorausgesetzt. Also wann immer eine Scheidung legitim ist, wird vorausgesetzt, dass auch wieder geheiratet wird oder darf. Okay? Außer wegen Unzucht und sonst nicht. Es gibt auch Aussagen, wo diese Ausnahmeklausel nicht drin ist. Und da wird einfach mehr Schwerpunkt auf den Punkt gelegt, den Jesus macht. Weil der Punkt, den Jesus macht, ist nämlich folgender. Er sagt, ihr habt das alttestamentliche Gesetz hier in 5. Mose 24 völlig falsch verstanden. Es geht hier nur um die Regulierung dieser Scheidungen. Aber ihr müsst Gottes Design verstehen. Es geht ihm um die Schöpfung. Und er sagt, in Gottes Design gibt es keine Ausnahme. Natürlich nicht. Von Anfang an ist es eben nicht so gewesen. Das ist genau die Aussage. Aber eben, weil die Sünde kam, wurden die ganzen Regulierungen plötzlich nötig. Ich hoffe, dass wir das so einigermaßen verstehen können. Jesus muss sozusagen rot predigen, um rosa zu bekommen. Ja, also er muss einfach einen starken Punkt machen. Keine, Matthäus 5 zum Beispiel, Vers 32, da wird keine Ausnahme genannt. So, jetzt kommen wir zurück zu Paulus. Sind wir da gewesen bei Jesus? Was hat Jesus gesagt? Jetzt kommen wir zurück zu Paulus. Paulus, Überscheidung. 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 11. Wir kommen wieder zurück. Er sagt, Scheidung, wenn irgend möglich, auf keinen Fall. Wie bereits erwähnt, die Korinther waren verwirrt. Sie kamen aus einer Kultur, in der geschieden und wieder geheiratet wurde. Einfach so, ganz locker vom Hocker. Einige von ihnen waren asketisch gesinnt, also selbstkasteiend. Dachten wirklich, Sexualität sei etwas Böses und wollten sich auf diesem Grund scheiden lassen. Und so gibt Paulus ihnen nun eben drei Grundsätze. Und der erste Grundsatz hier, der erste Punkt ist, wie gesagt, keine Scheidung zwischen Gläubigen. Wir haben das schon gelesen, die Verse 10 und 11. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor, aber er beginnt mit den Verheirateten. Wenn ihr Vers 10 anschaut, den Verheirateten. Das sind beides, da wird vorausgesetzt, dass beide gläubig sind, weil er geht nämlich dann in Vers 12 noch auf die Übrigen ein. Seht ihr das? Den Übrigen aber, sage ich. Und das sind dann die gemischten Ehen, ja, die Ehen, in denen ein Teil ungläubig ist. Aber hier spricht er erstmal von den Verheirateten. Wie gesagt, selbst wenn beide Christen waren, waren sie dermaßen von dieser Philosophie beeinflusst, dass sie dachten, ja, wir müssen uns vielleicht jetzt auch scheiden lassen, weil es ist ja schlecht, Sexualität auszuleben, das ist etwas Körperliches. Und er sagt, nein. Der Herr gebietet, wie gesagt, die Lehren Jesu hier werden in Erinnerung gerufen. Er gebietet hier durch Paulus, das ist ein klarer Befehl, keine Option, dass die Frau nicht vom Mann geschieden werde. Besser ist hier wahrscheinlich, sie scheiden lassen soll. Das ist ja eigentlich ein Passiv, man könnte fast den Eindruck bekommen, oh, die arme Frau, die wird einfach geschieden. Aber so ist es nicht. Weil wie ich schon sagte, in der jüdischen Kultur ging die Scheidung oft oder eigentlich immer vom Mann aus. Aber in der griechisch-römischen Kultur gab es sehr viele Frauen, die auch sich von ihren Männern scheiden ließen. Wir haben auch gehört, es gab auch feministische Bewegungen, Frauenrechtsbewegungen. Ja, das gab es schon vor 2000 Jahren, das ist nichts Neues. Und deswegen gab es auch oft Frauen, die eben dann sich scheiden ließen von ihren Männern. Und so gebietet er eigentlich hier beiden diesen Vers. sie scheiden oder sie scheiden lassen, die Initiative geht trotzdem von ihr aus. Im Vers 15 wird dasselbe auch nochmal gesagt, so lasse er sie scheiden, da geht es dann um den ungläubigen Teil, da wird eine ähnliche Verbform verwendet. Und dann heißt es natürlich am Schluss, auch für die Männer, was für die Frau gilt, gilt auch für die Männer, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Hier ist das andere Wort, aphiemi. Ihr seht schon, er verwendet verschiedene Ausdrücke für dieselbe Sache. Das ist ganz wichtig. Wenn wir dann in die ganze Argumentation in Vers 15 einsteigen, wo es dann um die Frage nach dem Wort gebunden geht, behaltet das mal ein bisschen im Hinterkopf. Also schon nur für die Scheidung, für das Wort Scheidung, benutzt er mindestens drei Ausdrücke hier. Das Wort aphiemi und das andere Wort chorizo und dann auch luseis. Also er benutzt drei verschiedene Ausdrücke im ganzen Kapitel, um dasselbe zu beschreiben, Scheidung. Aber was ist denn mit denen, die bereits haben sich scheiden lassen und das jetzt eben nicht aufgrund der Ausnahmeklausel, die Jesus gelehrt hat, sondern eben illegitim, aus irgendwelchen Gründen. Na, hat mir halt nicht mehr gepasst, ich habe mich nicht mehr danach gefühlt, ich liebe ihn nicht mehr oder irgendwie solche Gründe, was wir heute auch haben. Und dann sagt Paulus in Vers 11, wenn sie aber auch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Hier wird natürlich von der Frau gesprochen, aber dasselbe gilt ja auch für den Mann, weil hinterher heißt es dann genau gleich von dem Mann, dass er sich nicht scheiden lassen soll, in Vers 10. Und in vielen Übersetzungen wird es in Klammern gesetzt hier, weil es eine Art Einschub ist. Er sagt einfach, sollte es bereits passiert sein, dass ihr Geschiedene seid, dass ihr das schon getan habt und jetzt nicht als Ungläubige, sondern als Gläubige. Hier geht es darum, dass sie bereits Christen waren und ihre Kultur einfach so weitergelebt haben, wie sie sich das eben gewohnt waren. Scheiden und wieder zu heiraten und so weiter, ist ja kein Problem, locker vom Hocker. Und er sagt, nein, nichts locker vom Hocker, du bist geschieden. Dann entweder bleibst du unverheiratet oder du versöhnst dich mit deinem Mann. Es geht hier also um eine illegitime Scheidung, eine unrechtmäßige. Der eine zum Beispiel aufgrund der Ausnahmeklausel Matthäus 19. Und was für die Frau gilt, gilt hier impliziert auch für den Mann. Also wenn du als Mann geschieden bist, als Christ, und du geschieden hast, ja, wenn dies von dir ausgegangen ist, oder zwischen zwei Gläubigen, oder auch sogar deinen ungläubigen Partner geschieden hast, dann ist hier das klare Gebot von Paulus, bleibe oder versöhne dich. Nun, die Frage ist, und was lernen wir jetzt hier von diesem Punkt? Bevor ich überhaupt weitergehen möchte, hier über Scheidung und Wiederheirat noch mehr zu sagen und auch über eben die Ausnahme, die Paulus dann auch uns vorbringt, möchte ich euch ein paar Anwendungen geben. Einfach, um das deutlich zu machen, wie wichtig das ist und eben, was ich am Anfang gesagt habe, nicht, dass ihr denkt oder dass wir denken, naja, es gibt ja eben Ausnahmen, das heißt, es gibt Schlupflöcher, ja, und es geht darum, dass wir da möglichst irgendwie da rausmanövrieren oder so und uns irgendwie das auf die leichte Schulter nehmen und sagen, naja, Scheidung, ja, ist ja nicht so schlimm, sondern wir wollen das sehr, sehr ernst nehmen. Und deshalb die Anwendung aus den Versen 10 und 11, die erste Anwendung, dürft ihr euch gerne aufschreiben, Ehescheidung zwischen Christen ist ein No-Go. Geht nicht. Ehescheidung zwischen Christen, und wir werden gleich noch ein paar Implikationen sehen, worüber wir nachdenken müssen hier. Ehescheidung zwischen Christen, wir werden auch noch sehen, sogar vom Christen ausgehend ist auch ein No-Go. Das ist dann in den Versen 12 und so weiter, geht es dann weiter. Aber jetzt erstmal grundsätzlich. Ich liebe ihn nicht mehr, ja. Ich habe keine Gefühle mehr für sie. Wir passen einfach nicht zusammen. Und das hättest du vorher überlegen müssen. Ja? Ich meine, abgesehen davon, wenn Bea und ich, als wir uns kennengelernt haben, wir haben überhaupt nicht zusammengepasst. Und das ist genau der Punkt einer Ehe. Man kommt zusammen, man wird ein Fleisch. Und das bezieht sich nicht nur auf die Sexualität, sondern das bezieht sich auch auf die Einheit, dass man einander näher kommt und dass man sich aneinander anpasst, sozusagen eine Einheit wird, Dinge zusammen macht dann und nicht mehr alleine auf dem Weg ist. Und das geschieht mit der Zeit. Das ist nicht, oh, wir passen nicht zusammen, wir müssen kompatibel sein, wir müssen dieselben Hobbys haben, das ist alles Quatsch. Das ist Quatsch, das stimmt einfach nicht. Und abgesehen davon stimmt es doch, ihr passt tatsächlich nicht zusammen. Ihr seid nämlich zwei Sünder, ihr habt keine Chance miteinander auszukommen, ihr taugt beide zusammen nichts und ihr verfehlt die Herrlichkeit Gottes bei Weitem, gemäß Römer 3, ohne Christus. Und ihr seht schon, das ist das Problem. Ohne Christus geht gar nichts. Aber ihr nennt euch ja beide Christen, okay? Ihr habt Christus in euch. Ihr bekennt euch zu dem, der Liebe ist. Ihr sagt, ja, ich habe ein Bekenntnis abgelegt, ich habe mich taufen lassen, ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, um zu bezahlen für meine Sünde. Ich glaube, dass Gott der Vater mir seinen Heiligen Geist gegeben hat, dass ich jetzt die Kraft des ewigen Gottes in mir habe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz, Römer 5,5. Und du willst mir erzählen, du kannst deine Frau nicht lieben. Oder deinen Mann. Egal, wie er sich benimmt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Du kannst lieben als Christ. Du kannst. Du musst. Das ist ein Gebot. Habt ihr schon mal irgendwo eine Option gefunden in der Bibel? Jesus sagt, liebt einander. Das ist ein Befehl. Das ist keine Option. Das können wir nicht einfach aussuchen, hier, was uns gefällt. Sondern Jesus sagt, hey, liebt einander. Du kannst deinem Partner vergeben. Warum? Vergib uns unsere Sünden, denn wie auch selbst wir vergeben unseren Schuldnern. Lukas 4,11. Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das bedeutet, für sie zu sterben. Ja, heißt es in Epheser 5,25. Ich denke mir an die Geschichte von Spurgeon, als er eine Predigt hielt über die Ehe und wie wichtig das ist, dass man einander liebt. Dann kommt am Ende der Predigt kommt ein Mann auf ihn zu und er sagt, ja, Herr Spurgeon, das ist alles wunderbar, was Sie hier gesagt haben, aber Sie kennen meine Frau nicht. Sie kennen meine Frau nicht. Spurgeon sagt als Antwort, naja, sind Sie denn schon gestorben? Sind Sie schon tot? Nein, natürlich nicht, ich lebe ja noch, sehen Sie. Und dann sagt Spurgeon, dann haben Sie sie noch nicht genug geliebt. Sie sind nämlich noch nicht gestorben für sie. Das ist unsere Aufgabe als Männer. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe vergeht niemals. Hast du das schon alles probiert mit deiner Frau, wirklich? Oder deinem Mann? Hast du schon alles versucht? Warst du maximal langmütig, maximal gütig, maximal glaubtest du alles, vertrautest immer, erträgst alles, glaubst alles, hoffst alles, wirklich alles? Dann ist es nie ein Grund für eine Scheidung. Niemals. Niemals. Wenn du nicht alles probiert hast. Der Grund, warum wir scheiden, ist, wir sind entweder geistlich nicht reif oder einfach feige. Das ist ganz einfach. Wir machen einfach die einfache Lösung. Ist klar, ist einfacher. Davonlaufen. Das ist immer einfach. Aber das ist feige. Als Christ. Ich rede jetzt hier zu Christen. Stattdessen suchen wir unsere eigene Erfüllung, unsere egoistischen Wünsche. Ja, unsere Ehe erfüllt mich nicht. Sie soll dich ja gar nicht erfüllen. Du sollst jemand anderes erfüllen. Du sollst jemand anderes glücklich machen, nicht dich selbst. Das ist falsches Denken. Und es breitet sich unter Christen aus heute. Und deshalb gibt es unter Christen so viel Scheidung. Und das ist das Problem. Falsches Denken, falsche Theologie, wie hier in Korinth. Falsche Theologie. Genau das war das Problem. Und genau das ist heute das Problem. Deshalb gibt es Scheidungen unter Christen. Weil Christen falsch denken, weil sie die Bibel nicht verstehen. Und deshalb aufhören, einander zu lieben, die Ehepaare. So, zweitens, zweite Anwendung. Das ist ein No-Go, erstens. Zweitens, deshalb, jetzt kommt's, überlege dir gut, wen du heiratest. Überlege dir gut, wen du heiratest. Die zweite Anwendung. Wenn du nämlich mal verheiratet bist, dann ist es zu spät, irgendwo hinzugehen. Deshalb legen wir zum Beispiel bei uns in der Bibelgemeinde so viel Wert auf einen Ehevorbereitungskurs. Für viele andere Dinge im Leben braucht man eine Lizenz, eine Prüfung, richtig? Bevor man euch auf die Straße lässt, müsst ihr mal eine Fahrprüfung machen. Bevor ich Taxifahrer sein durfte, musste ich jetzt mal Taxifahrerprüfung machen. Muss ich alle Straßen auswendig lernen von ganz Berlin. Da sind ein paar Straßen in Berlin, kann ich euch sagen. Ja. Aber für die Ehe? Naja, einfach mal heiraten, ist schon gut, wird schon irgendwie werden. Ne? Auf keinen Fall. Und die viele sind überhaupt nicht vorbereitet, wissen überhaupt nicht und haben dann noch diese rosa Brille. Oh, wir lieben uns, ja, so schön. Ja. Klar, bis nach 3-4 Monaten, dann bam, kommt die Realität plötzlich. Dann merkt man, dass der andere ein Sünder ist und dass ich selber einer bin vor allem. Das ist das größte Problem. Man hat eine Verantwortung auf der Straße. Wenn ich Wenn ich einen Führerschein habe, habe ich eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Ich gefährde Menschenleben, wenn ich nicht richtig fahren kann. Und wenn du dich nicht richtig verhältst in der Ehe, dann gefährdest du ebenfalls Menschenleben. Nämlich das Leben deiner Frau oder deines Ehemannes und das deiner Kinder. Da hast du genauso Verantwortung für andere. Deshalb brauchst du eine Lizenz, sozusagen. Deshalb wollen wir, dass wir Vorbereitung haben, dass wir Zeit haben, dass wir, wenn ihr zu uns kommt, dass wir euch erstmal kennenlernen, wenn wir euch nicht schon kennen, wenn ihr schon länger in der Gemeinde seid. Wir wollen Vorbereitungskurse machen, wir wollen sehen, ob ihr überhaupt Christen seid und ob ihr das versteht, ob ihr das überhaupt leben könnt, was da steht in der Schrift. Sonst endet das im Desaster. Und das habe ich schon oft gesehen und erlebt. Geschichten gehört, noch und nöcher, von Leuten, die überstürzt heiraten. Ja, ist alles wunderbar. Ist ja klar, ist alles wunderbar, wenn man verliebt ist. Und dann, bam. Und das ist traurig. Und das muss nicht so sein. Und da kommen manche Leute an und sagen, hey, weißt du was, in 2 Monaten wollen wir heiraten. Die kommen schon mit einem Datum. Hier werden wir heiraten. Machen wir nicht. Müsst ihr nicht kommen zu uns. Mach ich nicht. Erst will ich wissen, erst wollen wir uns mal hinsetzen, erst wollen wir mal ein bisschen drüber reden, mal gucken, wie das aussieht. Und dann vielleicht finden wir während der Ehevorbereitung heraus, Moment mal, ihr habt Riesenprobleme mit Kommunikation, ihr versteht das überhaupt nicht. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Dann könnt ihr nicht schon ein Datum haben. Ja, da müssen wir aufpassen. Und das sind keine Gesetze, die kommen nicht aus der Bibel, sondern das sind Vorsichtsmaßnahmen, die wir als Gemeinde einfach so leben wollen. Weil sonst haben wir nämlich nach 3 weiteren Monaten plötzlich eine Scheidung hier in der Gemeinde. Und das hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Nur so zum Sagen. Oder wir sehen uns dann in 4, 5 Monaten in der Seelsorge. Wenn die Schmetterlinge, manche haben ja auch Flugzeuge im Bauch, ja, wenn die Schmetterlinge weggeflogen sind, ja, plötzlich die Realität da ist. Wenn dann plötzlich am Morgen aufwachst, neben deinem Partner, denkst, oh meine Güte, was habe ich gemacht? Wenn die Schminke weg ist, ja, die Realität da ist plötzlich. Was machen wir dann? Es gibt keine Geld-zurück-bei-nicht-gefallen-Garantie auf die Ehe, okay? Gibt es nicht. Nein. Und es mag vielleicht der falsche Partner gewesen sein, wo du ihn geheiratet hast, aber jetzt ist es der richtige. Jetzt bist du verheiratet. Dann gibt es keinen Ausweg mehr. Ist vorbei. Keine Option. Nicht für einen Christen. Wie gesagt, für Christen ist die Scheidung ein No-Go. Und deshalb, überlegt euch gut, wen ihr heiratet. Prüft diese Person gut, bevor ihr sie heiratet. Ich kann das nicht deutlich genug sagen, weil ich immer wieder sehe, wie Leute manchmal einfach... Ja, und ich denke, oh. Männer, ihr müsst eure Frauen lieben. Egal, wie sie sich immer entpuppen werden. Egal, was da rauskommt plötzlich. Ihr werdet eure Frauen lieben bis zum Tod. Frauen, ihr müsst euch euren Männern unterordnen. Egal, wie sie sich entpuppen werden, egal, wohin sie euch leiten, außer wenn sie Sünde verlangen, das ist die einzige Ausnahme, ihr müsst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber sonst folgt der Leitung eures Mannes. Okay, jetzt müsst ihr euch überlegen, prüft diesen Mann, ist er ein Leiter? Kann er überhaupt leiten? Hat er das schon ein bisschen gelernt oder ist er muss nicht perfekt sein? Ich weiß, niemand ist perfekt. Kann ich mich dieser Führung unterordnen? Kann ich mir vorstellen? Du musst dir immer überlegen, wo will ich heute in 10 Jahren sein? Wie wird es in 20 Jahren aussehen, wenn dieses Muster oder dieses Verhalten oder diese Mode oder das immer weitergehen wird? Wie wird es in 10, 20 Jahren aussehen? Wenn er jetzt schon so ein bisschen faul ist, dann multipliziere das mal 10. Dann hast du die Zukunft. Ja? Das ist leider so. Das ist menschlich. Und das, ihr seht schon, wir müssen mit der Sündhaftigkeit des Menschen, mit der Verdorbenheit des Menschen rechnen. Wir dürfen nicht so naiv sein. Überleg es dir gut. Wenn du den richtigen Partner hast, dann ist es kein Problem. Wenn ihr beide Christen seid, wenn ihr beide wirklich hingegebene Christen seid und wirklich nachfolgt und das auslebt, was ich gerade gelesen habe in 1. Korinther 13, ist überhaupt kein Problem. Aber die Probleme beginnen dann, wenn beide oder einer von beiden egoistisch wird und seine eigene Erfüllung sucht. Drittens, also überlege dir gut, Scheidung ist ein No-Go, überlege dir gut. Drittens, jetzt kommt's. Denke an die Konsequenzen einer Scheidung. Denke an die Konsequenzen einer Scheidung. Ich meine, jede Scheidung, das ist wie bei anderen Sünden, es gibt bleibende Schäden. Alimente, die zu bezahlen sind, der Schmerz, die Enttäuschung, die Frustration. Aber auch Paulus hier in Vers 11 macht deutlich, du bleibst unverheiratet. Du bleibst da, wo du bist und du versöhnst dich mit deinem Mann. Jemand, der sich unrechtmäßig scheiden lässt, und das ist oft der Fall, meistens der Fall, also nicht wegen Unzucht, die Ausnahmeklausel, dieser muss nun allein bleiben. Oder sich wieder versöhnen mit seinem Partner, sagt Paulus hier in 1. Korinther 7, Vers 11. Die Scheidung ist zwar vollzogen, aber Gott war nicht einverstanden. Das war keine legitime Scheidung, es war eine Sünde. Und über diese Sünde musst du Buße tun. Und um Buße zu tun über diese Sünde, musst du zurückgehen und dich versöhnen mit deinem Partner. Und sonst ist keine echte Buße. Nun, einige fragen sich vielleicht, ja gut, was mache ich denn, wenn der Partner nicht mehr will? Wenn es vorbei ist, ja, dann ist es eben so. Ich weiß, es hört sich hart an, aber das ist die Realität. Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, überlegt euch gut, wenn ihr heiraten wollt. Man muss ja nicht sofort heiraten, man muss ja nicht so überstürzt sein, man muss ja nicht sich entscheiden zu scheiden. Das war alles meine Entscheidung. Ich habe mir die Konsequenzen mir nicht überlegt. Den Schaden, den ich damit anrichte, und jetzt habe ich den Schaden. Ja, jetzt funkt es nicht mehr, jetzt fliegen die Fetzen. So ist es leider. Sünden, ihr müsst euch vorstellen, das ist ganz wichtig, Sünden werden vergeben. Klar, euch kann vergeben werden, euch alles ist vergeben. Aber die Konsequenzen, die bleiben oft. Ja, da ist ein Ausrutscher hier, ein Ausrutscher im sexuellen Gebiet. Da hast du plötzlich ein unheiliges Kind. Und wenn du Buße tust über diese Sünde, dann löst sich dieses Kind nicht einfach in Luft auf. Das bleibt da. Und genauso ist es mit der Scheidung. Du kannst eine Scheidung einleiten und sagen, ich will scheiden. Und ich tue das jetzt, aber die Konsequenzen wirst du tragen. Die Sünde kann dir vergeben werden, Gott vergibt, aber die Konsequenzen wirst du tragen. Und du wirst erleben, was es heißt in Sprüche 13, Vers 15, der Weg der Treulosen ist hart. Ist hart. Denke an den Frust, die Schmerzen, den Verlust, das Geld, das du verlierst, oder vor allem den Gott, den du verunehrst, wenn du sagst, dass du Christ seist. Das ist das Schlimmste. Wir bringen Schande über den Namen Gottes. Stell dir mal vor, was die Welt sagt. Oh, ich habe es doch schon immer gewusst. Diese Christen, diese Heuchler, guck dir mal da die Bibelgemeinde, die haben da eine Scheidung gehabt. Die reiben sich die Hände. Und Schande kommt über den Namen des Herrn. Wir müssen uns schämen. Und du selbst endest dann vielleicht wie der Mann in Sprüche 5,12, was heißt, warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Warum habe ich nicht gehört auf die Warnungen, die mir gesagt wurden? Warum? Denke an die Konsequenzen, bevor du sündigst. Ich meine, das gilt für jede Sünde, aber bei der Scheidung, denke ich, ist es auch eine solche Sache, die sehr, sehr zerstörerisch ist. Viertens, vierte Anwendung hier für euch. Gott hat eine hohe Sicht der Ehe und hasst Scheidung. Ich möchte diesen Punkt einfach nochmal machen. In Gottes Augen ist eine Ehe etwas Kostbares. Wie gesagt, wir haben es gesagt, nicht unauflösbar. Beim Tod wird sie aufgelöst, aber er hasst grundsätzlich die Scheidung, weil das war nicht sein Design. Es war von Anfang an nicht so gewesen, sagt Jesus. Gott schuf den Mann und die Frau, das ist sein Design, seine Idee, dass sie ein Fleisch würden. Die innigste, schönste und wundervollste Beziehung diesseits des Himmels, hier auf Erden. Enger, tiefer und intimer kann man keinen anderen Menschen kennen als in einer Ehe. Das ist die tiefste Beziehung zwischen zwei Menschen, hier auf Erden. Ja, hier, ich rede von der irdischen Seite. Nicht, wenn wir dann bei Christus sind und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und auch widerspiegelt die Ehe die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Wir vergessen das oft. Es ist eine Darstellung. Alle Ehepaare stellen die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde für die Welt dar. Das ist wie ein Zeugnis, wie ein evangelistisches Zeugnis. Und deshalb mahnt der Schreiber des Hebräerbriefs, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Hebräer 13, Vers 4. Gott richtet Ehebrecher und Hurer. Wer unrechtmäßig scheidet und wieder heiratet, ist ein Ehebrecher. Ist uns das bewusst? Lass uns das nicht vergessen. Gott nimmt diese Sache sehr, sehr ernst. Und deshalb diese ganzen Warnungen, diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, auf viele manchmal denken, ja, übertreibt ihr nicht ein bisschen? Ja, ja, klar. Vielleicht übertreiben wir, aber wenn ihr mal das gesehen habt, welchen Schaden, welchen Schmerz, welchen Frust das hervorbringt, entweder für eine ganze Gemeinde oder auch überhaupt für Menschen, die dann in der Seelsorge sind und zerstört sind, wenn man das irgendwie verhindern kann, sollte man es verhindern. Gott hat eine erhabene Sicht der Ehe und deshalb sollten wir das Thema der Ehescheidung auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Das möchte ich einfach immer noch wieder nochmal betonen. Wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter, selbst wenn wir hier glauben, dass es Ausnahmen gibt. Paulus muss das korinthische Chaos von Scheidung und Wiederheirat regulieren, indem er biblische Prinzipien vermittelt. Eine Kultur, die locker vom Hocker mal scheidet und wieder heiratet. Und Christen, die dieser Idee verfallen sind, dass Sexualität etwas Böses ist und sich auch haben scheiden lassen. Und das Erste, was Paulus ihnen eben vermittelt, ist, was die ganze Schrift sagt, für uns Gläubige, Scheidung ist ein No-Go. Es kommt einfach nicht in Frage. Wenn du einen christlichen Partner hast, wenn ihr beide Christen seid, da gibt es immer eine andere Lösung und die Scheidung ist keine von ihnen für eure Eheprobleme. Okay? Es gibt immer eine andere Lösung für eure Eheprobleme und die Scheidung ist keine von ihnen. Das ist keine Lösung. Das ist irgendwie so der Schleudersitz oder das bricht alles auseinander. Das ist eigentlich nur Zerstörung. Das ist absolut unnötig. Wenn ihr wirklich Christen seid, die Scheidung ist keine Lösung, sondern eine feige Flucht, eine bequeme Hintertür, man will einfach nur raus. Wie gesagt, ich rede hier von Christen, von Leuten, die Jesus nachfolgen. Aber es gibt auch Hoffnung und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Denn wenn wir Christen sind, wenn ihr beide, die Ehepaare, beide Christen seid, dann habt ihr alle Kraft, ihr habt alle Ressourcen, um eure Ehe zu retten. Selbst wenn es viele Probleme gibt. Selbst wenn ihr denkt, oh, unsere Ehe ist ein Scherbenhaufen. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist bei jemandem. Aber selbst wenn das der Fall ist, es gibt immer Hoffnung. Der Weg der Buße und der Sündenvergebung, wenn ihr auf diesen Weg geht, dann gibt es Hoffnung für selbst eine ganz kaputte Ehe. Egal wie schlimm die Situation auch aussehen mag. Wenn ihr bereit seid, den biblischen Weg von Bekenntnis, von Buße und Sünde und Vergebung, von Buße von Sünde und Vergebung zu gehen, könnt ihr eure Ehe sehr schnell besser werden lassen. Es wird nicht alles perfekt sein, niemals, es wird es eh nie auf dieser Welt, aber ihr könnt den Weg gehen. Und deshalb lässt Gott es nicht zu, dass es einen Ausweg gibt für uns, sondern er will dir helfen, geistlich zu wachsen. Oder euch, die Ehepaare jetzt in dem Fall. Und wenn du bereits geschieden bist, wenn das eine unrechtmäßige Scheidung war, das heißt als Christ, als Gläubiger, dann tue das Richtige. Entweder versöhne dich mit deinem Partner oder wenn das nicht mehr möglich ist, dann bleibe alleine. Vertraue auf Gott, dass er dir die Kraft gibt, um das Richtige zu tun. Wir können das Richtige tun, weil Gott uns beisteht. Möge der Herr uns helfen dabei. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, großer Gott und Vater, ich danke dir, dass du die Ehe geschaffen hast, dass du dir dieses Design ausgedacht hast, dass ein Mann und eine Frau zusammenleben, eine Einheit sind und diese wunderbare Beziehung leben, dass daraus auch Kinder entstehen, Familien entstehen, Kinder, die wir in Gottesfurcht erziehen können. So bitte ich dich einfach, dass du uns dass wir dieses eine vor Augen haben, dass eine Ehescheidung eine schlimme, eine schreckliche, eine hässliche Sache ist. Und dass es zwar Ausnahmen geben mag, wegen unserer Herzen, Härte willen, weil wir Sünder sind, weil die Sünde in die Welt gekommen ist, weil es auch verzwickte Situationen gibt im Leben, wie die Situation auch in Korinth, und du das reguliert hast, so ist es doch immer noch dein Anliegen, dass wenn wir dir wirklich ganz nachfolgen, dass wir an unseren Ehen arbeiten und dass niemals, niemals eine Scheidung schon nur in Erwägung gezogen werden soll. Danke, dass du uns davor bewahren kannst, Herr. Wir wissen, wie schnell unsere Herzen wandern, wie schnell wir versucht sind, dumme Sachen zu denken. So behalte uns einfach in deinem Wort, dass wir geheiligt sind durch dein Wort, dass wir in unserer Schwäche und Sündhaftigkeit trotzdem treu bleiben können. Danke für deine Hilfe und deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.